Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 473. Heute mit der Preview auf WWE Hell in a Cell 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, Hölle in der Zelle.
Hölle, 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 wollte ich eigentlich sagen.
Wäre das Geilste auf der Welt, wenn die einfach Wolfgang Petri als Team hätten.
Ja, nach Double or Nothing steht auch schon Hell in a Cell auf dem Programm. Generell, wenn man sich so die nächsten Wochen und Monate anschaut, sehr, sehr viele Events, die uns da erwarten. Wir haben noch Money in the Bank vor der Brust, Forbidden Door haben wir noch und natürlich auch den SummerSlam. Also einiges zu schauen und natürlich covern wir das hier alles ganz gnadenlos. Und wir legen ja auch gleich los, weil es sind 6 Matches bislang offiziell angekündigt. Wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend vor dem Pay-Per-View auf, also nach Raw, aber vor SmackDown. Und Kai, was natürlich auffällt zum jetzigen Zeitpunkt, es sind bislang 6 Matches bestätigt und allesamt sind Raw-Matches. Was ist denn da los? Roster-Split oder was? Endlich mal ernst genommen?
Ja, genau, jetzt ziehen sie nochmal durch, weil die ganzen Gerüchte kommen, Roster-Split wird aufgelöst und jetzt sagen sie, nee, jetzt machen wir es mal richtig. Ja, ist wirklich komisch, oder? Also, jetzt klar natürlich nochmal durch die Tatsache, wenn jetzt oder falls die SmackDown bzw. die Unified, Undisputed, nenn es wie du möchtest, WWE Tag Team Titles draufkommen, wäre es jetzt ja auch kein SmackDown-Match, wäre jetzt ja auch dann so ein Both-Brand-Match. Roman Reigns hat gesagt, du, Pfingsten, da habe ich aber was anderes vor, da nehme ich mir frei. Der IC-Belt ist sowieso irrelevant geworden anscheinend. Mal gucken. Ich kann mir trotzdem noch vorstellen, dass am Freitag bei SmackDown noch was angekündigt wird.
Ja, also geht mir ähnlich. Also ich kann mir da auch vorstellen, dass wir eben ein Match zwischen den Usos und Shinsuke Nakamura und Matt Riddle nach den Geschehnissen von Raw bekommen könnten. Genauso, du sagst, der IC-Belt ist nicht mehr viel wert, der ist bedeutungslos. Aber ich hätte ein bisschen Lust, dass wir dann auch da nach den Geschehnissen von der letzten Episode von SmackDown eine Fortsetzung bekommen und dass wir vielleicht Ricochet gegen Gunther bei Hell in a Cell bekommen könnten. Und dann wären endlich mal beide Midcard-Titel wieder vertreten. Das wäre doch unfassbar. Das wäre so wie, weiß ich nicht, das ist was Unglaubliches, ne? Also hier Mondfinsternis quasi oder sowas.
Das stimmt, passiert auch nur alle paar Millionen Jahre.
Genau.
Also eher Sonnenfinsternis oder sowas. Aber ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns Günni auf die Card bekommen würden. Einfach für die Exposure natürlich. Und, also sind wir mal ehrlich, ein Match zwischen Ricochet und Gunther wäre auch ein gutes Ding, ne?
Nehme ich sofort.
Ich würde mir dann wünschen, dass man so ein bisschen ernster durchzieht, ne? Und nicht irgendwie, ja, dann kann nochmal Drew Gulak, der jetzt Interviewer geworden ist, umchoppen und alle freuen sich, sondern da müsste schon mal ein bisschen mehr rein. Und würde man jetzt sagen, man gibt den beiden 15 Minuten, können die da auch die Halle abreißen? Nur das glaube ich nicht.
Das wäre halt geil, weil gerade Gunther, Walter, wie gut der ja gerade mit den kleineren Wrestlern arbeiten kann, das wissen wir ja. Ich erinnere mich noch, wie der mal mit Ray Phoenix zusammen die Hütte abgerissen hat in der Turbinenhalle.
Und den aus der Maske gepowerbombt hat.
Ja, stimmt. Und das hatte ich ganz vergessen, das war witzig. Ja. Nein, aber gerade die beiden müssten da eigentlich was Gutes auf die Beine gestellt bekommen. Ich hoffe, das bekommen wir. Oder wir bekommen es bei SmackDown, da konnte ich auch mitleben. Aber die Fehde dieser Imperium gegen Drew Gulak und dann eben Ricochet, die läuft jetzt ja schon die ganze Zeit, die finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Aber da muss jetzt dann eigentlich auch der Höhepunkt langsam mal kommen. Und der Höhepunkt wäre hier meiner Meinung nach auch da in der Richtung, dass Gunther jetzt einfach das Titelmatch bekommt, dann soll er sich den Belt holen und dann kann man da drauf aufbauen und da vielleicht auch ja einen dominanten Heel-Title-Reign mit anstreben. Das wäre mein Wunsch. Genug Herausforderer wären da und vielleicht kriegt man dann den IC-Belt auch häufiger mal auf einer Pay-Per-View-Card unter. Generell gefragt, Kai, wie ist denn so dein Feeling vor Hell in a Cell? Also wir haben ein Hell in a Cell-Match bislang angekündigt, das ist auch nicht besonders viel, muss man dazu sagen. In den Vorjahren hatten wir da schon da war ein bisschen mehr Lametta, um es mal vorsichtig zu sagen. Also letztes Jahr hatten wir auch 2. Da hatten wir auf der einen Seite Bobby Lashley gegen Drew McIntyre und Bianca Belair gegen Bayley bei dem Hell in a Cell. Und zwischenzeitlich hatten wir sogar 3 Hell in a Cell Matches mal. Also wie ist dein Gefühl hier vor der Show?
Wir haben ja immer gesagt, packen Match in Käfig, wenn es Sinn macht. Und es gibt hier halt wirklich keine Fehde her, außer Cody Rhodes gegen Rollins, die jetzt in den letzten Wochen dann nochmal persönlicher geworden sind. Das ist eine Sache, die ich nochmal frage, ob es jetzt für dich persönlich genug geworden ist, aber können wir dann beim Main Event drüber sprechen. weil du das ja auch gewünscht hattest. Aber sonst, ich finde es auch nicht schlimm, wenn wir nur ein Hell Match auf der Card haben. Da bin ich ganz ehrlich. Weil dann ist das eine Match besonders, dann passt es zur Fehde und ich muss jetzt auch nicht zwingend Bobby Lashley gegen Omos und MVP oder Ezekiel gegen Kevin Owens im Käfig sehen. Also das ist schon vollkommen okay so. Dann hast du nicht diese Inflation und sagen, ja gut, wir müssen alle drei Matches bei der Käfig runterlassen, damit die Leute noch wissen, was für ein Pay-Per-View ist. Ich finde das gar nicht so schlimm. Aber um auf die Frage vom Hype-Level zu kommen, die Card hat auf jeden Fall Sachen, auf die ich Bock habe. Aber durch die Tatsache, dass Hell in a Cell jetzt so stark in diesem Fahrwasser von Double or Nothing schwimmt, ist es bei mir sehr stark hinten übergefallen.
Ja, das kann ich verstehen. Also die Card an sich ist solide aufgebaut und ich glaube auch, dass wir da eine gute Show bekommen werden, weil warum auch nicht? Da sind durch die Bank eigentlich Matches. Naja, Bobby Lashley gegen Omos lasse ich mal außen vor. Omos und MVP, da erwarte ich mir eher wieder so ein Story-Match. Das wird kein technischer Leckerbissen werden. Aber ansonsten sollten das eigentlich alles Matches sein, mit denen man ganz gut leben kann und mit denen man gut arbeiten kann. Und speziell von Cody gegen Seth Rollins, da verspreche ich mir wirklich sehr, sehr viel. Entsprechend geht's mir da aber sehr, sehr ähnlich wie dir. Also ich habe da schon Lust drauf, mir das anzuschauen. Das wird auch ein kürzerer Kampfabend mit jeder Menge Trailer noch dazwischen.
Yes.
Und entsprechend wird das was sein, was man sich locker wegschauen kann. Aber auch mein Hype-Level ist auch da nicht besonders hoch. Trotzdem freue ich mich darauf, Cody gegen Rollins hier nochmal im Hell in a Cell zu sehen, weil ich glaube, das wird richtig gut. Ja, Kai, aber dann vielleicht, bevor wir hier wirklich auch in die Matches einsteigen, bislang sind ja 6 Kämpfe angekündigt worden, können wir auch nochmal so einen kleinen Blick in die Gerüchteküche tätigen. Weil es brodelt schon wieder und Bray Wyatt
macht Bray Wyatt von sich reden. Ist am Tweeten, ist am Zwitschern, der Bray Wyatt. Der heißt jetzt auch nicht mehr Wyndham auf Twitter, sondern der heißt jetzt wieder Wyatt. Und Wyatt ist ja eigentlich ein Name, den WWE besitzt und der hat dann auf einmal eine 6 hinter seinem Namen gehabt und zu dem Zeitpunkt war in 6 Tagen Hell in a Cell. Was könnte das denn jetzt bedeuten? Heißt das, der kommt zurück? Man weiß es nicht. Er schreibt dann ja auch ganz kryptisch. Das ist halt Bray Wyatt. Na klar, schreibt er kryptisch. So. Ist genauso wie die Tatsache, dass David halt und na sagt. Das geht absolut Hand in Hand. Ja, er tweetet auf jeden Fall kryptisch und sagt, ja, ich bin bereit und die Leute sind ja immer am Rätselraten. Aber ich bin ready, es dauert nicht mehr lange. Was glaubst du? Frage ich jetzt mal so ganz salopp.
Ich weiß es nicht. Ich finde es, er zitiert ja auch Shakira, ne? Wherever, whenever und so.
Ja, also, hips don't lie, ne?
Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass er das jetzt so einfach rausbollert. Ich glaube eher, dass es eine Ankündigung für irgendwas ist, aber ich glaube nicht, dass es hier im Wrestling-Ring ist. Das würde man doch anders machen, oder?
Weiß ich nicht, ist halt immer noch Wrestling. Also ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass man es machen würde, wenn es eine WWE-Sache wäre. Ich glaube, Bray Wyatt, Wyndham, Rotunda, suchte seinen Twitter-Namen aus, ist sehr gut darin, sich selbst zu vermarkten. Und ich glaube, dass er den Hype eher für sich selbst mitnimmt und sagt, ach übrigens, mein nächstes Projekt, das und das, hier kommen weitere Infos. Und er nimmt jetzt eben den Hell in a Cell Spekulationshype mit.
Ja, das glaube ich eben auch. Und ich glaube, das würde man anders machen, wenn das eben eine WWE-Geschichte wäre. Weil mit einem Tweet baust du es doch nicht auf. Dann gib wenigstens einen Hinweis beim letzten Raw, beim letzten SmackDown, um die Leute wirklich dann auch zum Einschalten zu bewegen, zum Abonnieren zu bewegen. Aber so ein einfacher Tweet. Ich meine, vielleicht kommt noch irgendwas bei SmackDown, aber das ist mir nicht genug, als dass das wirklich ausreichen würde. Deswegen, ich fände es ganz spannend und natürlich hier gerade im Hell in a Cell Match wird der Fiend ja auch ganz gut reinpassen. Wir haben Seth Rollins im Match, warum auch nicht, aber so insgesamt glaube ich da nicht dran, dass wir ihn da sehen. Aber es ist natürlich mal wieder eine gute Art und Weise, sich hier ins Gespräch zu bringen, wie du schon richtig gesagt hast. Und der schreibt ja auch Wyndham Six. Vielleicht ist es auch ein Filmprojekt. Wyatt Six, meine ich ja. Wyndham Six ist sein Twitter-Handle.
Ja.
Ich glaube da nicht so recht dran, dass wir das bekommen werden. Aber
würde ich mich freuen, absolut.
Ja, ich glaube, den könnte WWE momentan auch gut gebrauchen.
Ja.
Also einen weiteren Main-Event-Player. Trotzdem rechne ich damit nicht. Aber schreibt uns da natürlich auch gerne in die Kommentare bei YouTube oder kommt bei uns auf den Discord. Und schreibt uns, was ihr denkt. Glaubt ihr, Bray Wyatt kommt da zurück? Glaubt ihr, das ist nur eine Finte? Glaubt ihr, der weiß ich nicht, kündigt einfach nur seine eigene Popcorn-Serie da an oder irgendwie sonst was. Schreibt uns da gern. So, jetzt aber ab zu den 6 Matches, die angekündigt sind. Und wir starten einfach mal mit einem Titel, den wir schon lange nicht mehr bei einem PLE, damals hießen sie, glaube ich, noch Pay-Per-View, verteidigt worden sind. Das ist nämlich der WWE United States Championship und es trifft Theory, don't call him Austin, auf Mustafa, call him Ali again. Also Theory gegen Mustafa Ali, jetzt wirklich dann im cleanen One-on-One, ohne dass hier Mustafa Ali nochmal durch den Ring springen muss, dass er nochmal durch den Reifen springen muss. Ja, Kai, wer hätte gedacht, dass Ali nach so kurzer Zeit dann auch nach seinem Comeback dann tatsächlich mal auf einer PLE-Card landen würde? Wie gefällt dir bis jetzt der Aufbau der Geschichte?
Ja, Theory so ein bisschen MJF-Light, ne? Also ja, du musst das machen und ich entscheide jetzt das und du kämpfst gegen einen und dann greife ich ein, aber du hast gewonnen. Du kannst doch genau jetzt sofort gegen mich kämpfen, wenn du angeschlagen bist. Also sehr opportunistisch, sehr heelisch unterwegs, dass die Leute ihn schön hassen. Mustafa Ali hat ja auch Sympathien. Und ich glaube auch gerade durch die Tatsache, dass wir in der Allstate Arena sind, in Illinois, also Chicago, um es ganz plakativ zu sagen, da ist ja ein Mustafa Ali, weil er da wegkommt, sehr, sehr beliebt. Und ich glaube, der wird auch eine entsprechende Reaction ziehen. Die Leute mögen den. Ich finde es auch ganz gut, dass er da jetzt wieder auf der Karte steht, nachdem es hieß, ich möchte aus meinem Vertrag raus, dass man ihn jetzt trotzdem wieder einsetzt. Ich gehe hier aber ganz stark von der Pflichtverteidigung von Theory aus. Und die Tatsache ist, dass man gerade mit einem Mustafa Ali ihm auch einen sehr dankbaren Gegner an die Seite stellt, weil auch ein Ali seine Gegner wirklich gut aussehen lassen kann. Und Theory ist ja sowieso nicht untalentiert. Wenn man denen die Zeit gibt und auch gewisse Freiheiten, können die ein wirklich sehr unterhaltsames Match abreißen. Aber ich glaube hier zu keiner Sekunde dran, dass Ali auch nur den Hauch einer Chance hat.
Rechne ich auch mit. Ne? Man baut ihn hier natürlich so ein bisschen als Außenseiter auf, der jetzt dann doch noch die Chance bekommt, nachdem er jetzt ja dann zuletzt quasi betrogen worden ist und dann eben jetzt auch nochmal hinterrücks attackiert worden ist. Ne? Also erst betrogen, dann die Chance bekommen, dann Backstage nochmal angegriffen worden ist, nochmal verhöhnt worden. Man tut ja alles, damit das Publikum auch hinter Ali steht. Ich glaube aber auch nicht dran. Also Theory hat den Titel noch nicht so mega lange, hat noch nicht die großen Matches bestritten und hier schreit alles eben nach einer klaren Titelverteidigung und ich glaube, dass WWE große Stücke auf Theory setzt und hier eine erfolgreiche Titelverteidigung ist eher so der Weg dann für den nächsten großen Gegner und da wird ja auch mal gemunkelt, ja, vielleicht wird's ja mal ein John Cena werden, ne, der hier sagt, ich will meinen US-Title wieder zurückhaben, um die Open Challenge wieder einzuführen oder sonst irgendwas.
Das waren aber so tolle Zeiten, ne?
Ja, aber so schnell wird das hier nicht gehen. Theory ist nun mal der Chosen One von Mr. McMahon und den wird man erstmal noch längere Zeit mit dem US-Belt hier spazieren gehen lassen, entsprechend. Aber ich glaube, das wird ein gutes Match. Also da mache ich mir gar keine Sorgen drum. Die beiden haben eine ganz solide Chemie miteinander.
Ja.
Und entsprechend glaube ich, das wird ein schönes Ding hier. Hat auch Potenzial, um hier als Opener, finde ich, zu starten. Kommen wir dann zum nächsten Match, würde ich sagen. Wer gewinnt denn hier? Also du tippst auch auf Theory.
Ja, klar.
Okay. Kommen wir zum nächsten Match. Es ist ein Handicap-Match zwischen Bobby Lashley auf der einen Seite und Omos und MVP auf der anderen Seite. Also man hat die Geschichte, die sich jetzt seit kurz vor WrestleMania hier erstreckt, noch weiter gezogen. Wie Kaugummi, muss man ganz klar hier sagen. Und da haben wir dann ja auch MVP zurück im Ring gesehen, hat sein Match durch Countout gewinnen können und dadurch durfte hier das Match ausgesucht werden. Und ich habe eigentlich gedacht, man macht hier einen Hell in a Cell Match draus. Vielleicht auch ein Handicap Hell in a Cell Match. Brauchst du dieses Match jetzt so unbedingt?
Nee, brauche ich nicht. Ich glaube, dass, also auch wenn ich sage, pack nur Matches auf the Card, die auch, also beziehungsweise pack nur Matches in den Käfig, die Sinn machen, glaube ich prinzipiell, nicht, dass ich es möchte, aber dass die Hell in a Cell Stipulation im Match gut getan hätte, gerade auch, weil ein Omos recht limitiert ist, dass man sagt, du pass auf, Käfig runter, kloppt euch durch die Wände, obwohl ja schwierig, weil ich glaube nicht, dass das Match das Main Event sein wird, also macht den Käfig nicht kaputt, kloppt euch gegen die Wände bitte nicht durch, weil den brauchen wir noch später für Cody und Rollins. Aber haut euch mit Stühlen, wir geben euch irgendwie Tische, macht damit einen großen Bump. Ich glaube, damit hätte man viel kaschieren können. Und sind wir mal ehrlich, auch ein MVP ist alt, ne? Also ich weiß noch, als es nach dem Rumble hieß, ja, ich kämpfe noch einmal, weil mein Sohn mich noch einmal kämpfen sehen soll. Und seitdem hat er so 400 Mal gekämpft. das ist da ein bisschen schwierig. Also MVP auch so die Schlagersängerin Michelle, was Retirements angeht. Aber ach, nee, ich brauche es nicht. Und auch jetzt gerade nicht in so einem Two-on-One-Handicap-Match. Und jetzt auch, dass da so ein Cedric Alexander immer noch mit rumturnt, der zum 18. Mal von MVP verarscht wird und sagt, ja, vielleicht klappt's ja dieses Mal, Geld ist gut. Ja, ich bin kein Fan von der Fehde.
Nee, langsam reicht's auch. Also ja, man hat jetzt noch mal bei Raw mit der Contract Signing und dann auch mit dem Spear gegen den Tisch und durch den Tisch hat man noch mal so ein bisschen was gesetzt. Aber ich verstehe nicht, was das dann bedeutet, weil eigentlich dieser große Knall, den hätte man doch jetzt auch nehmen können, hätte sagen können, gut, wir machen eine spektakulärere Stipulation daraus. Aber so ein Handicap-Match, weiß ich nicht. Dafür ist eben MVP jetzt inzwischen auch ein bisschen zu limitiert und spielt ja auch neben Omos eben die zweite Geige. Und was passiert denn, wenn er dann hier verlieren sollte? Dann müsste ja Omos eigentlich wütend auf ihn sein. Und zugleich, wenn Omos jetzt hier verliert, dann ist er halt eben der Trottel, der in einem Handicap-Match verloren hat. Und ich glaube nicht, dass Lashley jetzt hier das zeitliche segnet, hätte ich fast gesagt, aber dass er hier als Verlierer rausgeht. Oder wie siehst du das? Also man wird doch hier Lashley als Sieger aus dieser Fehde rausgehen lassen.
Ja, muss eigentlich, oder? Also alles andere wird zumindest keinen Sinn machen, ne? Außer jetzt, wenn man sagt, ach du Lashley, ist doch auch alles egal, was du gemacht hast. Also ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, ne? Also ich tue mich schwer. Letztendlich musst du ja sagen, es wirkt alles so, als wäre MVP hier drin, um den Pin voll zu fressen, oder?
Ja, aber sehen dann nicht trotzdem Omos und MVP wie die Idioten aus?
Ja, weil es doch 2 gegen 1 war, ne?
Ja.
Das ist auch da mein Problem. Also ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Aber jetzt ein Dingens hier, also ein Bobby Lashley hier verlieren zu lassen, macht ja auch nicht wirklich Sinn. Gerade jetzt hier hast du halt das Rubber-Match, steht 1-1. Dann sollte die Fehde auch vorbei sein. Wäre auch komisch, wenn jetzt Omos seine erste eigene Fehde so verliert, oder? Also eigentlich muss Omos das gewinnen. Ja, ich sag, Omos gewinnt, weil Omos das gewinnen muss, weil das seine erste Fehde ist.
Ja, das ist halt echt schon schwierig, ne?
Und das Tanzgimmick von dem Riesen ist jetzt schon mit Shanky belegt.
Echt schlimm. Das ist auch echt schlimm. So, wir wissen nicht, was wir denn hier machen. So, lassen tanzen. Komm, das ist ein Inder, lassen tanzen. Nee, ich bin da auch ein bisschen in der Zwickmühle tatsächlich, was dieses Match angeht und was das Geschehen angeht. Ich meine, danach kommt Money in the Bank und eigentlich ist auch ein Lashley natürlich ein legitimer Anwärter dafür, in einem Leitermatch zu stehen und sich hier den Koffer zu holen.
Ja.
Ja. Ich weiß es nicht. Ich sag, Lashley gewinnt. Und einfach aus dem Grund heraus, weil ich glaube, dass man Lashley hier schützen will und im Zweifelsfall macht man es irgendwie ganz doof. Also sprich, durch eine dumme Aktion von MVP wird Omos irgendwie in Seil gefesselt. Er macht den Andre the Giant Spot, hakt sich hier ein, das haben wir auch schon von ihm schon mal gesehen. Und dann kann er eben nicht eingreifen, während MVP im Hurtlock aufgibt.
Ja, oder einer geht im Hurtlock auf und dann wird gerade der Ref abgelenkt und dann hält er so, aber Bobby Lashley hat ja eigentlich gewonnen, aber er verliert trotzdem.
Ach, ich will das nicht, Kai.
Nee, ja, du, Leben ist kein Wunschkonzert, deswegen sage ich, Omos gewinnt.
Ja, schauen wir mal, was das angeht. Natürlich an der Stelle, schaut auch bei uns beim Tippspiel vorbei, kicktipp.de/Headlock-Runde, da ist unser WWE-Tippspiel beheimatet und ja, macht da natürlich gerne mit. Hab zwar schon den ersten 2 Pay-Per-Views ja schon verpasst, PLEs, Entschuldigung, Premium Live Events, habt ihr schon verpasst, aber das WWE-Jahr bis zur nächsten WrestleMania ist noch lang, entsprechend könnt ihr da noch einsteigen und könnt noch aufholen. Kommen wir zum nächsten Match. Wir bekommen endlich das Aufeinandertreffen von Ezekiel und Kevin Owens. Und wir wissen, Kevin Owens stand noch vor gar nicht allzu langer Zeit noch im Main Event von WrestleMania gegen Steve Austin. Und ja, jetzt hat er eine, ich finde, sehr unterhaltsame Fehde, aber natürlich eine ganz, ganz andere Fehde als vorher. Nämlich gegen Elias/Ezekiel. Kai, erstmal, wie gefällt dir hier diese Comedy-Geschichte mit Ezekiel? Ich bin der jüngere Bruder von Elias und Kevin Owens sagt, ey, seid ihr alle bescheuert? Das ist doch Elias, ihr müsst das doch sehen. Ich find's ja leidlich witzig immer noch.
Ich find's witzig, ja, ganz klar. Ich mag ja auch Comedy-Wrestling und ich mag auch generell Comedy im Wrestling, auch in Promos. Das Problem ist, ich finde, das verläuft in etwa so, wie ich es prophezeit habe, als es nach WrestleMania losging. Und zwar hat sich hier, also jetzt, klar, man kann immer Nuancen sehen, bla bla bla, aber prinzipiell hat sich hier seit dem Beginn nach WrestleMania nichts getan. Also es ist immer noch Kevin Owens, der sagt, du bist Elias. Und Ezekiel sagt, nee. Und das war's. Und seitdem kämpft er mal gegen Chad Gable, dann ist wieder das und dann ist da auf einmal Otis dabei, dann gibt's 3-gegen-3 Matches und dann ist er noch kurz bei Sami Zayn, der sagt, ja, hier, das ist doch Elias, und Sami Zayn sagt, du, ey, gar keine Zeit, Bloodline, ich muss mit meiner Familie abhängen. Also, es muss sich ja nicht alles komplett weiterentwickeln, aber da ist ja seit 2 Monaten nichts passiert.
Ach, wir hatten auch so einen Lügendetektor-Test zum Beispiel.
Du weißt ja, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja.
So klar, da ist immer irgendwas Witziges, bis irgendwas Dummes. Und jetzt ist Kevin Owens, der sagt, ich habe eine Perücke auf und bin mein Schwager aus dem Nachbardorf oder sowas, ne? Also, das hatten wir natürlich auch. Und nicht, dass es nicht lustig war. Aber, also, es geht ja wirklich nur darum, witzige Segmente zu machen. Und ich brauche, also, zwingend jetzt ein Match muss man nicht haben. Aber die Frage ist, wohin führt das Match? Wenn Ezekiel verliert, muss er dann sagen, ja gut, ich bin halt Elias. Also es geht hier um die Ehre und das kann danach genauso weitergehen, egal wer gewinnt oder verliert, oder?
Ja, so ist es dann eben leider auch. Gefällt dir eigentlich Ezekiel im Ring besser als Elias?
Ja, das zeigt ein paar andere Moves, ne? Aber sonst, also ich finde, es zeigt sehr Standard-Moves, also ne, so ein, wenn dein Finisher ein Delayed Suplex mit einer Drehung ist, ja, klar, cool, du bist halt stark, ne? Aber ist jetzt auch nichts Besonderes dabei, meiner Meinung nach.
Ein bisschen Brainbuster ist auch dabei.
Ja, weil dann so leicht nach vorne unten fallen lässt und nicht nach hinten.
Genau.
Ja.
Ich finde, dass ihm hier dieser Wechsel des Charakters durchaus ganz gut getan hat, dem guten Elias-Ezekiel. Deswegen bin ich hier noch ein bisschen positiver gestimmt, glaube ich, als du. Trotzdem erwarte
ich. Ich habe auch Elias mehr gemocht als du, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Bist du deswegen ein bisschen enttäuscht, weil es nicht mehr Elias ist?
Ja, und ich glaube, das ist ja auch Elias. Ne? Ich glaube, der Kevin Owens ist da an was dran.
Ich finde die Grundidee finde ich halt witzig, aber mein Problem ist, ähnlich wie du es gerade schon ein bisschen erklärt hast, ich glaube, im Ring wird das jetzt nicht das geilste Match werden zwischen den beiden, sondern es wird so ein Midcard-Standard-Ding werden. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass Kevin Owens jetzt eigentlich wieder so ein bisschen ja im Midcard nirgendwo verschwindet. Wie siehst du das?
Aber auch Kevin Owens legitimer Anwärter auf Money in the Bank, oder?
Ja. Weiß nicht. Also im Augenblick, das hängt stark davon ab, wenn er jetzt hier verliert durch Trotteligkeit, dann könnte er dabei sein, aber dann wird er eben nur dabei sein. Und dann sehe ich aber auch Elias bzw. Ezekiel dabei.
Ja, aber also egal was wäre, selbst wenn Kevin Owens jetzt seit WrestleMania eine Winning Streak gemacht hätte, hätte ich dir trotzdem gesagt, Money in the Bank gewinnt er nicht.
Ja, das stimmt auch wieder. Aber was sind jetzt deine Erwartungen hier an das Match?
Ich glaube, man wird da verschiedene Comedy-Aspekte mit reinbringen in das Dingen. Ich wäre auch immer noch dafür, dass man es ich kann mir auch so vorstellen, die sind im Match und auf einmal taucht auf dem Tron Elias auf oder sowas, ne? Und dann hat man halt zusammen aus so irgendwelchen alten Videomaterialien und sagt, hier, du Kevin Owens, ich bin's Elias. Weiß nicht, ich bin gerade im Urlaub oder sowas. Viel Spaß mit meinem Cousin Ezekiel oder mit meinem jüngeren Bruder Ezekiel. Sowas kann ich mir auch vorstellen.
Und ne? Dann gibt's einen Einroller quasi.
Ja, ja, dann gibt's irgendwie sowas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Ezekiel hier auf eine gewisse billige Art und Weise, sei es Ablenkung, sei es Kevin Owens, weiß ich, rutscht auf einer Bananenschale aus und irgendwie sowas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Ezekiel hier gewinnt.
Das befürchte ich eben auch. Und ich befürchte, dass Kevin Owens da mal wieder wie ein Trottel aussieht. Also, der kann das ja. Und das Gute ist ja an ihm, der kann ja dann auch wieder von 0 auf 100 quasi in sein Fight-Owens-Fight-Ding zurückgehen. Ne? Ich hätte fast Kill-Owens-Kill gesagt. Na, aber der kann da ja relativ schnell wieder zurückswitchen. Das ist ja das Gute an ihm, dass der so multifunktional einsetzbar ist. Trotzdem tut's mir da so ein bisschen weh. Aber ich glaube eben auch, dass Ezekiel das Ding hier gewinnt. aus genauso einem Grund, wie du es gerade gesagt hast, dass Owens sich hier nicht unter Kontrolle hat, dass er sich über irgendwas aufregt oder durch irgendwas ablenken lässt und dann gibt es eben eine dumme Aktion und Ezekiel gewinnt das hier. Deswegen bin ich da ganz auf deiner Seite und tippe auch auf Ezekiel.
Ja. Ich bleibe aber weiterhin dabei, dass Elias viel mehr einen Superstar-Look hatte als Ezekiel.
Ja. Ja. Und das stimmt auf jeden Fall.
Das Komische ist auch, was mir gerade mal auffällt, wenn man bei Wikipedia auf Ezekiel geht, wird man zur Seite von Elias geleitet.
Was?
Also wie gesagt, ich finde, der Kevin Owens, der ist da einfach dran.
Das war eine heiße Spur.
Da muss man nochmal nachforschen, ob das alles so richtig ist.
Ja. So, wir haben schon die Hälfte der Card rum. Also, das ist ja auch der Vorteil an den WWE PLEs inzwischen. Also da rechne ich dann eben mit 2,5 bis 3 Stunden mit ganz viel Trailer-Material. Also die kann man dann bequem wegschauen. Kommen wir zum nächsten Titelmatch hier auf der Card. Es gibt ein Triple Threat Match um die Raw Women's Championship und dort treffen Bianca Belair, Asuka und Becky Lynch aufeinander. Natürlich die Story von Becky Lynch und Bianca Belair, die reicht zurück bis zum SummerSlam Comeback von Becky Lynch und dann eben der Heel-Turn und der Titelgewinn auch, dann die Jagd nach dem großen Gold und dann, ja, jetzt hat man die Rückkehr gehabt von Asuka, die sich dann auch hier gleich mit Becky Lynch angelegt hat und dann gab es munteres Hin- und Herspiel der beiden, quasi jeder hat die andere einmal besiegt und dadurch waren dann beide qualifiziert für das ganze Geschehen und Kai, man muss ja auch sagen, dieses Match ist ja auch aus der Situation um Naomi und Sasha Banks natürlich heraus entstanden, weil ursprünglich hieß es ja, dass Naomi hier auch in dieses Match reingebuckt hätte werden sollen, weil es ja so eine Sixpack-Challenge quasi geben sollte. Ändert das irgendwas an dem geplanten Ergebnis? Also ich nehme es vorweg, ich tippe hier auf eine Titelverteidigung, aber hat das was an dem Aufbau und an dem Ergebnis geändert für dich?
Ja, aber hieß es nicht, dass beide verlieren sollten, Naomi und Sasha Banks?
Naomi sollte hier in dieses Match reingebuckt werden eigentlich.
Okay, ja gut, dann habe ich vielleicht was anderes gelesen. Aber okay, also selbst wenn, bleibe ich erstmal komplett bei dir und sag Bianca Belair verteidigt. Find aber auch die Paarung von den Namen her ehrlich gesagt interessanter. Weil das sind quasi die drei Topstars von Raw, was die Women's Division angeht. Mit Bianca Belair, Asuka und Becky Lynch. Also mag ich die Paarung schon. Und ich glaube, das tut auch einer Bianca Belair ganz gut, wenn sie hier gegen die zwei anderen Top-Damen den Titel verteidigt. Und die können es ja auch alle. Ne? Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Mein Problem ist nur, oder beziehungsweise ich würde mein Problem eher als Frage auf dich abwälzen. Wie gefällt dir das Comeback von Asuka? Weil die ist ja noch genau die gleiche Asuka wie vor 3 Jahren.
Ja. Yeah.
Mit dem bisschen witzig rumtanzen und also da hat sich ja null verändert. Und ich habe noch überlegt und habe gedacht, muss sich denn ein Wrestler immer komplett verändern? Weil ich habe dann überlegt, habe gesagt, ja, ein MJF ist ja auch immer noch MJF. Der hat halt nur so Nuancen durchgemacht, ne? Der ist immer noch das gleiche Arschloch, das sagt, wenn du zu mich kämpfen, musst du das, das und das machen. Klar, dann schleimt er sich manchmal bei Jericho ein, dann ist er mal kurz mit Pinnacle und sagt, hier Leute, ich habe ganz viel Geld. Aber er ist ja immer noch das, in seinen Grundpfeilern ist er immer noch das Arschloch. Und das war's. Und man muss sich jetzt ja nicht jeder da selbst erfinden wie ein Chris Jericho. Er muss auch nicht immer der Kingslayer sein und dann der fesche Mode Rollins und dann der und dann der. Aber Asuka hat ja so keine Aussagekraft in dem, was sie macht. Oder sehe ich das falsch?
Das ist mir beim Promo-Duell am Montag wieder so aufgefallen. Weißt du, wo Becky eine ewig lange Promo hält und erklärt, weshalb, wieso und weshalb. Und dann kommt Asuka raus und alles, was Asuka eigentlich sagt, nein, you're not ready for Asuka. Und dann erzählt sie halt irgendwas auf Japanisch und schreit das ins Mikrofon.
Ja, ich glaube, weil sie einfach nicht mehr kann. Und das meine ich auch nicht böse, sondern das ist eine Tatsache, glaube ich.
Ja, aber da muss man sich überlegen, ob du ihr dann nicht einen Manager oder eine Managerin an die Seite stellst, die das Reden oder der das Reden für sie übernimmt. Weil ich habe genau dasselbe Problem hier. Also mir ist Asuka, so Comeback, so yeah, finde ich cool, weil es ist halt die diskutierte Frau und die hat ja auch schon tolle Matches abgeliefert. Also wie gesagt, über das In-Ring-Geschehen müssen wir hier gar nicht streiten. Aber ich finde dieses Gimmick inzwischen auch echt abgenutzt. Gerade auch diese Heel-Asuka hat mir in der Form auch nie was gegeben und eben, wie du richtig gesagt hast, der Charakter stagniert ganz extrem und irgendwas muss man da machen. Irgendwas muss man da machen. Die kriegt immer noch ihre Reaktion, wenn sie rauskommt. Das ist gut, weil es halt eben Asuka ist. Aber ich glaube, dass man mit der auch viel, viel mehr anstellen kann, als man das bis jetzt probiert hat und dass man das bis jetzt vor allem auch gewagt hat. Ja, also wir haben es ja bei den Kabuki Warriors so ein bisschen gesehen, dass das in so eine abgedrehtere Richtung gehen kann. Und im Endeffekt ist das ja jetzt immer noch diese weichgespülte Version der Kabuki Warriors. Ne? Auch mit dem Mist dann hier hin und wieder. Und ja. So kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt zum Einsatz kommen könnte. Aber da fehlt halt eben ein bisschen was.
Das ist auch ja. So eine Sache, wenn dann so ein Mist in Triple Threat Matches eingesetzt wird, aber der versteckt gemacht wird. Ich denke, ja, mach es doch einfach, ist doch nicht verboten.
Das ist ja Triple Threat.
Aber, also, mein Problem ist da aber auch, das ist auch ähnlich wie bei einem Andrade, auch bei einem Nakamura, ich verstehe nicht, wie du seit 7 Jahren in der WWE sein kannst und trotzdem so schlecht Englisch sprichst, ne? Also, das kann halt, das ist Teil von deinem Job, Promos zu halten. Das kann nicht sein. So, Mann, die wird nicht wenig Geld verdienen, dann hol dir einen Privatlehrer. So, da habe ich auch kein Verständnis für, ne? So, das ist Teil deines Jobs.
Ja, ne? Das ist halt eben auch schon echt merkwürdig. Oder ob sie da so unsicher ist, dass sie das halt eben nicht will. Ich weiß es nicht, wie sie so normal spricht.
Ja, aber ist ja auch manchmal so ein Asiatending, dass man halt sagt, die sind da sehr unsicher oder sowas. Ne?
Genau.
Ja. Dann soll halt Andrade Englisch lernen.
Nee, aber ich kann das schon verstehen. Und deswegen ist der Charakter eben auch so eindimensional, ne? Weil du mit dem eigentlich nicht viel machen kannst, wenn du da nicht jemanden nebenan stellst. Und natürlich jetzt hier in dieser Konstellation, das haben wir jetzt ja auch bei Raw schon relativ deutlich gesehen. Klar, wir haben Becky als einzigen Heel in der Gruppierung hier, in der Gruppe. Und Asuka und Becky, die beide so ein Hühnchen mit ihr zu rupfen haben. Zugleich aber wollen natürlich Asuka und Becky auch den Titel haben. Also wir haben so mehrere natürliche Fraktionen, die hier miteinander und gegeneinander arbeiten könnten. Und ich glaube, dadurch könnte diese Konstellation, die wir hier haben, auch recht unterhaltsam werden. Wie glaubst du, wirkt sich diese ganzen Persönlichkeiten, diese Storylines der verschiedenen Wrestlerinnen hier auf die Geschichte aus?
Ich glaube, dass gerade eine Becky Lynch immer wieder versucht, schlau zu agieren, mal aus dem Ring geht und sagt, hier, macht ihr beide doch mal dieses typische, einer greift den anderen an, Becky Lynch kommt von hinten, springt einer in den Rücken, haut sie aus dem Ring, versucht zu covern. Also dieses ganz klassische Bianca und Asuka sehr fair. Vielleicht auch manchmal mit Tag-Aktion gegen eine Becky Lynch. Und eine Becky Lynch, die sich immer wieder rauszieht und versucht, ganz fies von hinten irgendwo dann den Sieg zu holen. Also bei allen ganz typisches Face- und Heel-Verhalten, wie es in einem Triple Threat-Match eben so ist.
Du hast ja schon gesagt, dass wir hier eigentlich ja die drei ganz großen Namen von Raw bei der Damendivision haben. Macht das nicht schwierig, dass hier Bianca Belair als klare Siegerin rausgeht? Also kann eine Asuka eine klare Niederlage vertragen? Kann eine Bianca eine Becky eine klare Niederlage vertragen?
Klar. Also ja, ohne Probleme. Also auch aus Mangel an Alternativen. Also so auch wenn jetzt eine Asuka oder eine Becky Lynch hier verlieren, ist ja egal. Also wer soll denn da sein, der ansatzweise an der Becky Lynch rankommt, auch wenn sie hier verliert? Also
das ist eine gute Frage.
Auch bei aller Liebe, also auch hier eine Rhea Ripley oder auch jetzt eine Liv Morgan, die ja hier auch noch auf der Karte sind ja vom Standing her nicht ansatzweise auf dem Level von der Becky Lynch. Auch wenn sie hier einen Pinfall einstecken muss.
Das stimmt. Ja, wie geht denn das Ding jetzt hier aus? Und wie malst du dir das Ende aus?
Ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall die Aktion, dass Bianca Belair aus dem Hurtlock aufsteht. Ach, nicht Hurtlock, aus dem Asuka-Lock. Das wäre ganz komisch. Also Hurtlock traue ich aber auch zu, weil sie sehr stark ist. dass er aus dem Asuka-Lock aufsteht. Also ähnlich, wie sie es auch schon mal so halb beim Disarmhör gemacht hat. Ich glaube, wir werden viele verschiedene Submissions sehen, gerade durch Asuka und Becky Lynch. Und dass dann eine Bianca Belair mit ihrer Power durchkommt. Und ich gehe sogar davon aus, dass sie eine Becky Lynch pinnt.
Würde ja auch dazu passen, dass sie quasi Raw ja als dominante Figur verlassen hat. Das macht man ja bei WWE gerne, so nach dem Motto, ja, bei der Weekly sah sie noch stark aus und hat hier quasi beide abgefertigt. Da gab es ja auch den Manhandle Slam. Und
dann am Ende ist es doch ganz anders.
Genau, und am Ende ist es dann eben genau die dann verliert. Aber man hat ja immer noch die großen Geschehnisse von vorher so im Hinterkopf. Deswegen, ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube auch, dass das in diese Richtung geht. Ich glaube aber auch, dass man versuchen wird, hier eine die den Pinfall einstecken muss oder die Niederlage einstecken muss, die zu schützen. Ich rechne hier nicht damit, dass wir so ein klares, ich hau dir eine Finisher rein, Ende bekommen werden, sondern ich glaube eher, das wird sowas wahlweise ein Abstauber oder ein Einroller werden, den wir hier bekommen. Das ist zwar so ein bisschen Klischee, ne? Roll-up of Doom, aber ich denke, man will hier alle drei gut aussehen lassen. Das heißt, es wird ein ausgeglichenes Match. Am Ende kriegen wir eine riesen Bombardement an Finishern. Da gibt's den Kick, da gibt's einen Manhandle Slam und dann ist es dann vielleicht aus irgendeiner Bedrängnis heraus, ist es dann Bianca Belair, die dann schneller ist, vielleicht auch mit einer spektakulären Aktion dann noch obendrauf und dann den Pinfall hier einfährt und das Ding verteidigt. Also ich kann es mir auch hier noch nicht vorstellen, dass hier ein Titelwechsel stattfinden wird, obwohl natürlich alle drei vollkommen legitime Titelanwärterinnen und Titelträgerinnen auch wären. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ich erwarte mir auf jeden Fall echt ein gutes Match und ich hoffe auch, dass das lange Zeit bekommt. Also es muss so 15 Minuten sollen es hier mindestens gehen, weil die dann auch so ein bisschen Dramatik aufbauen können, oder?
Ja, also kann ich mir aber auch vorstellen. Also weil gerade durch die Tatsache, dass wir so eine wenige Matches auf der Karte haben, stand jetzt, also wer weiß, auf einmal kommen dann bei SmackDown noch drei weitere drauf, aber da gehe ich jetzt erstmal nicht von aus.
Ja, ich kann mir so eins bis plus Kickoff, aber zuletzt hatten wir auch im Kickoff gar keine Matches, ne?
Kann ich mir auch hier vorstellen.
Ja. Naja, wir haben noch zwei Matches auf der Karte, die angekündigt sind und da haben wir natürlich das Six-Person-Tag-Team-Match. Auf der einen Seite haben wir Judgment Day, Edge, Damian Priest und Rhea Ripley und auf der anderen Seite AJ Styles, Finn Bella und Liv Morgan. Ist es der Club? Man weiß es nicht so ganz genau. Es ist auf jeden Fall Liv Morgan hier als Ehrenmitglied neben AJ Styles und Finn Bella. AJ Styles und Edge, die Geschichte geht ja auch bis zurück Richtung WrestleMania und dann eben das Auftauchen von Damian Priest, die Formierung von Judgment Day, diese neuere, düstere Gruppierung. Bei WrestleMania Backlash hatten wir dann eben noch Rhea Ripley, die sich hier angeschlossen hat und AJ Styles, der erneut ein bisschen doof ausgesehen hat und der dann sich Verstärkung geholt hat, eben mit Finn Bella, dem alten Kollegen hier, dem Schweigefuchs-Kollegen und dann eben Liv Morgan noch mit dazugekommen, die als natürlicher Gegenpart natürlich hier zu Rhea Ripley dient. Ja, Kai, wie geht's dir hier mit der Geschichte zwischen diesen beiden Gruppierungen? Also es war erst eine Einzelfehde, jetzt ist es quasi eine Gruppierungsfehde geworden. Hätte man das hier nicht auch in den Käfig stecken können eigentlich? So sechs Personen im Käfig, das wäre doch eigentlich eine witzige Sache gewesen.
Ja, aber ist ja das erste Aufeinandertreffen dieser sechs Personen, ne? Also ich find's schon ganz gut, dass man den Käfig dieses Mal ein bisschen besonderer hält.
Na gut.
Und sagt, wir haben da ein Match drin. Und wie gesagt, also die sind ja in dieser Konstellation nicht aufeinander getroffen. Zwar immer schon wieder untereinander, ne, wie man das eben so macht beim Fädenaufbau natürlich in letzter Zeit. Aber ich find's ganz gut, dass es hier nicht im Käfig stattfindet. Ich mag's auch, dass eine Liv Morgan dabei ist, dass man ihr da mal so ein bisschen, also es ist ja schon krass, wenn du überlegst, die steht dann in einem Team mit Finn Balor und einem AJ Styles und dann ist auch noch ein Edge im Ring. Also da ist ja schon, so allein von den Namen ist da ja schon großes Star-Potenzial drin. Und ich glaube, das gibt auch einer Liv Morgan nochmal so ein bisschen mehr Exposure, was ganz gut ist, weil wir dachten ja alle noch so am Anfang des Jahres, Mann, das wird das große Liv Morgan-Jahr. Und dann wurde es das nicht. Das hat sich dann ganz schön im Sande verlaufen. Aber ich finde, sie passt hier ganz gut rein. So auch die Chemie, die sie mit einem AJ und einem Finn Balor hat. So klar, man hat noch nicht so super viel gesehen. Aber ich finde das ganz charmant, muss ich sagen. Also, das wirkt immer so ein bisschen wie das Fangirl, was da mit den beiden im Ring steht, auch wo sie da dann zusammen zu dritt den Schweigefuchs gemacht haben. Aber ich mag's. Also ich finde das irgendwie nett. Und auf der anderen Seite dann mit Edge, Damian Priest und Rhea Ripley. Ja, Judgment Day strahlt noch ihre Gefahr aus. Promos ist mir alles immer noch ein bisschen zu kryptisch, wenn wir da bei Bray Wyatt sind. Vielleicht kann der mal sagen, Leute, ich zeige euch mal, wie es geht. Promos halten, die keiner versteht und wo nichts gesagt wird, 3 Minuten lang. Aber bei allen dummen, schnippischen Gags, das ist mal ein Mixed-Tag-Match, wo ich sage, nee, da habe ich schon Bock drauf. Das war bei Double or Nothing nicht so.
Ah ja, also ich glaube, das Interessante ist eben hier, dass man versucht quasi auch gerade die beiden Frauen hier nochmal gut aussehen zu lassen, dass man die auch in so ein Programm steckt und dass man hier auch versucht, ein bisschen was anderes zu machen. Und das ist auch so ein Stichwort, wo ich mich gefragt habe, natürlich ist ein Mixed-Tag-Team-Match und wir können da auch erwarten, dass wir natürlich dann auch wieder die Sonderregeln haben, ne? Also dass wahrscheinlich nur die Frauen gegeneinander catchen und dann eben hier die Männer gegeneinander, oder?
Ja, ich weiß auch, ob du anspielst, eine Real Replay ist natürlich krass und kann auch gegen andere catchen, aber ich glaube jetzt nicht, dass eine Liv Morgan gegen den Damian Priest catcht.
weißt du, was ich nämlich denke, was hierbei rauskommt? Hm. Weil wir wollen ja, also auch wenn natürlich jetzt hier AJ Styles, Finn Bella und Liv Morgan, die ein ganz gutes Team geworden sind, eigentlich, das ist ja auch so ein Match, das dient dazu, dass Judgment Day gefährlich aussieht. Und ich frag mich, glaubst du eigentlich, dass Edge vielleicht Liv Morgan wegspiert?
Warum?
Darum.
Ach, nee, dann auf jeden Fall.
Damit sie eben möglichst bedrohlich und fies und regelbrechermäßig aussehen.
Boah. Ist vielleicht passend zu Judgment Day, aber könnte ich mir im WWE-Produkt nicht so wirklich vorstellen. Weil meistens, wenn Männer Frauen attackieren im WWE-Produkt, ist es ja immer so auf gaggig gemacht. So, haha, guck mal, der Randy Orton gibt der Nia Jax eine RKO, hahaha. Also, das ist ja selten in den letzten Jahren unter einem ernsten Aspekt passiert.
Naja, man kann ja mal was anderes probieren.
Nein, das haben wir immer so gemacht.
Okay, wir verändern auch nichts dran.
Ja, das reicht jetzt hier. Schema F, hör auf. Also, ja, wäre ein krasses Bild, könnte ich mir aber nicht vorstellen.
Andere Sache, glaubst du, wir kriegen jetzt hier schon das nächste Mitglied für Judgment Day, was Edge ja schon jetzt tausendfach angekündigt hat?
Das ist eine berechtigte Frage. Wollte ich nämlich auch fragen, weil es geht ja auch, oder beziehungsweise die Judgment Day Edge Storyline war ja auch, wir sind euch immer einen Schritt voraus. Und die Frage ist, ist das auch hier so? Dieses, ja, du hast einen Partner, ja, dann holen wir halt eine dritte Person. Ah, du hast drei Leute, dann holen wir halt eine vierte Person. Und also, ich wollte gerade sagen, wir wollen ja auch alle so Champer da drin haben. Weiß ich gar nicht. Also, ich will ihn da drin haben, weil dann hat er was zu tun, ne?
Ja.
Ja. Das, also, aber ob das jetzt ein ausschlaggebender Grund ist, um zu sagen, pack den in Stable, ist auch nicht wirklich das Wahre. Ich tue mich schwer. Am Anfang hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und pack den Damian Priest in der Rhea Ripley da rein. Aber ist ja auch eine Frage, die du schon gestellt hast. Hat das jetzt beiden so super viel gebracht, bisher im Stable von Edge zu sein?
Sie haben was zu tun?
Ja.
Und sie sehen nicht, sie haben eine Charakterentwicklung, was finde ich ganz positiv. Zugleich finde ich aber auch, dass Damian Priest zum Beispiel zu stark im Schatten von Edge steht. Er einfach nur so ein Henchman einfach ist. Also der ist nicht auf Augenhöhe, das ist so ein bisschen mein Problem. Und ich hoffe, dass der noch mit der Zeit ein bisschen wächst und auch da ein bisschen Persönlichkeit mit dazu bekommt. Das ist das, was mir derzeit noch fehlt. Ich finde, Rhea Ripley passt da, also die sticht halt heraus, allein weil sie natürlich eine Frau ist und weil sie dadurch allein schon eine Sonderstellung innerhalb der Gruppierung hat. Oder?
Ja, schon. Aber eine Rhea Ripley hat auch in der Women's Division immer rausgestochen, das weil stimmt. Sie eine andere Erscheinung hat als die 0815 WWE-Frau.
Das stimmt. Aber es ist ja, wie es ist, ne? Also wir, also ich weiß, Shaggy zum Beispiel mag ja die Geschichte um Judgment Day überhaupt nicht. Der findet ja auch das Stable total furchtbar, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich find's okay. Ich find's jetzt auch nicht super originell oder
also
so.
Also ich kann's schon nachvollziehen, ne? Weil also daher rühren ja auch meine Gags. Die machen Promos und sagen nix.
Ja, das haben wir auch schon bei sehr vielen anderen. Schöne Grüße an Bray Wyatt an der Stelle.
Ja, das war auch kacke. Also, so, lass uns alle Fehler wiederholen. Also, weil
Schema F.
Ja, also ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was Judgment Day von mir möchte. Außer anscheinend Sachen wiegen.
Die möchten auch vor allem dominieren und neue Leute rekrutieren und zu einer großen Macht innerhalb des WWE-Universums werden. Und ich glaube, es wird ja auch so weitergehen, um mal so mein Fazit hier vorwegzunehmen. Also ich rechne fest mit dem Sieg von Judgment Day, eben wie du richtig schon gesagt hast, weil sie einfach AJ Styles, Finn Bella und Liv Morgan wieder irgendwie einen Schritt voraus sind.
Also ich glaube auch, und ich weiß noch nicht, was ich von Judgment Day halten soll.
Ach, ich find's auch nicht super geil, wie gesagt, aber ich find's in Ordnung.
Es und
ich
mag einfach, die Fede, ehrlich gesagt. Es wird immer negativer, so, nee, ist schon okay. Also, ja, nee, ist jetzt auch nicht, ja, du. Und jetzt gleich am Ende so, nee, ich finde richtig scheiße, ich hasse Judgment Day.
Nee, ich kann's halt auch nicht greifen, aber ich mag halt alle drei Mitglieder. Aber ich kann auch noch nicht genau greifen, ob ich jetzt Judgment Day wirklich so cool finden soll.
Ja, also ich finde es auch geil, dass alle sechs was zu tun haben, ne?
Also, ja, und das ist ja eine aufgebaute Fehde und die hat sich entwickelt. Das ist ja auch das Gute, ne? Also es ist ja nicht so, als ob wir jetzt dann schon zum dritten Mal jetzt AJ Styles gegen Edge bekommen haben, sondern man hat es eben noch erweitert. Und das ist okay. Es ist nichts komplett Bahnbrechendes, was wir hier haben, aber es ist ein solides Programm für alle 6 Beteiligten. Und ich denke auch, dass man hier mit Judgment Day noch was Größeres vorhat. Ich meine, es kommt auch immer die Survivor Series, sprich, da kann man dann auch mit denen was machen. Und ich mag es ja auch, wenn man ein dominantes Heel-Team, eine dominante Heel-Gruppierung einfach bei einer Weekly hat. Und das haben wir bei WWE, wenn wir ehrlich sind, schon sehr lange nicht mehr gehabt. Deswegen bin ich da vielleicht auch einfach jetzt so ein bisschen optimistischer beziehungsweise ein bisschen netter eingestellt, als das der Shaggy zum Beispiel ist, der alte miese Peter.
Ja, gut, und eigentlich braucht man ja auch einen Champer, weil man dann das den perfekten Aufbau für ein Stable hat. Du hast dann Edge, der World Champion ist, dann hast du Damian Priest und Champer, die dann Tag Team Champions sind und Rhea Ripley, die Women's Champion ist, und dann haben wir doch alles erreicht.
Genau. Aber glaubst du auch, dass hier die Gruppierung um AJ Styles und Finn Balor und Liv Morgan, glaubst du, dass man da was Längeres vorhat? Also könntest du dir vorstellen, dass man hier vielleicht auch einfach den Spieß umdreht und sagt, haha, jetzt sind wir plötzlich einen Schritt weiter, als ihr das seid, und wir haben uns jemanden an die Seite geholt?
Nee.
Der euch ablenkt?
Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Also ich glaube, da ist viel Mittel zum Zweck. Aber prinzipiell, wenn beide nichts zu tun haben, hätte ich auch nichts gegen Finn Balor, AJ Styles Tag Team übrigens.
Ja. Da bin ich auch komplett dabei. Warum auch nicht? Alles ist besser als AJ Styles und Omos.
Das stimmt. Aber ich hätte auch gerne mal wieder einen AJ Styles Singles Run mit Championship.
Ja, ja. Aber ich glaube, da hat man momentan andere Pläne in die Richtung. Und anscheinend baut man ja auch jetzt ein bisschen mehr Gruppierung auf und featuret die Tag Team Division ein bisschen stärker, als man das noch vorher gemacht hat. Deswegen fände ich so eine Story dann auch gar nicht so schlecht. Also AJ Styles und Finn Balor gegen die Usos würde ich auch nehmen.
Ja, mit Kusshand. Absolut.
So, wer gewinnt das Ding jetzt hier?
Judgment Day. Obwohl, nee, wir müssen Finn Balor und AJ Styles aufbauen, aber mir sind die Punkte im Tippspiel wichtiger, deswegen sage ich Judgment Day.
Ja, bin ich komplett bei dir. Judgment Day werden das hier machen. Und damit sind wir auch schon beim Main Event angekommen. Und dort treffen Cody Rhodes und Seth Rollins in einem Hell in a Cell Match aufeinander. Auch da wieder, die Fehde geht bis zurück zu WrestleMania, dem Comeback von Cody, dem alten AEW-Überläufer hier. Überraschungsgegner für Seth Rollins. Cody gewinnt. WrestleMania Backlash. Rollins sagt, ha, jetzt habe ich mich vorbereitet. Doch nicht. Und dann aber auch mit dem Griff in die Hose hier. Tolles Match der beiden mit sehr vielen Kontersequenzen. Rollins, der auch die ganzen Aktionen von Cody quasi einkalkuliert hat und vorberechnet hat und dann am Ende aber doch scheitert. Und dann das Ganze hier im Nachgang von WrestleMania Backlash auf eine persönliche Ebene runterbringt. Beatdown gegen Cody. Und das hat sich jetzt hier auch weiter gesteigert, jetzt beim Raw, wo er gesagt hat, ja, ich mag dich nicht und ich will dich auch nicht hier haben, so ungefähr. Und ja, dann gab's auch nochmal den großen Brawl der beiden. Und da muss man sagen, die Intensität der beiden ist gut. Der Gesichtsausdruck von Rollins ist immer Gold wert, muss man sagen. Hatte ich Cody, als er sich das Hemd aufgerissen hat, auch an so einen jungen John Travolta erinnert, so mit der Weste? Ich muss an Staying Alive denken, tut mir leid.
Ach ja. Ja, also man merkt, da sind viele verschiedene Karrierewege für einen Rollins offen, ne? Also vielleicht geht er noch vorher nach Hollywood. Oder tanzt sehr gut. Kann auch sein. Ja, weil du damit hast du eigentlich schon meine Frage beantwortet, weil ich dich auch fragen wollte, haben sie jetzt für dich dieses persönliche Level erreicht? Wo ich ja
beim okay.
letzten Mal noch meinte, ja, geht's so. Weil ich finde auch, sie haben es versucht, persönlicher zu machen, ist auch persönlicher geworden. Aber es ist jetzt eigentlich noch nicht, also wenn jetzt nicht Hell in a Cell wäre, wäre die Fehde auch nicht auf dem Hell in a Cell-Niveau, meiner Meinung nach. Da ist jetzt noch nicht genug Feuer drin. Das ist so ein bisschen mein Problem.
Das wäre jetzt so der Punkt, wo man sagen würde, Last Man Standing oder so ein, weißt du, so ein mittelhartes Gimmick-Match, also sowas, was über No Holds Barred steht, aber noch unter Hell in a Cell.
Das stimmt, ja, ich weiß, was du meinst. Da gehe ich sogar mit.
Also so ein Submission-Match. Irgendwie so, was, wo du deinen Standpunkt klar machen musst, und zugleich ist es eben persönlich, deswegen hast du da das Bedürfnis, da so eine Stipulation reinzubringen. Aber ich finde die Fehde gut, und hey, ganz im Ernst, die beiden haben bis jetzt so gut miteinander harmoniert.
Also die können es ja auch, ne? Ja, man kann sich das darüber aufregen und sagen, ach, guck mal, jetzt das Rollins darf jetzt zum dritten Mal gegen Cody Rhodes verlieren, weil sind wir ehrlich, der wird nicht gewinnen, ne?
Ja.
Macht keinen Sinn. Ist irgendwie auch ein bisschen schade, weil jetzt wird halt Seth Rollins geopfert. der noch am Anfang des Jahres so ein starkes Match gegen Roman Reigns hatte, was mir gefallen hat.
Er wird gehängt wie der Big Boss Man damals.
Genau, wird jetzt auch im Käfig gehängt. Dann ganz komisch. Also, weil er hat jetzt ja schon auch eine starke Losing Streak, ne?
Ja.
Wenn man das mal so überlegt, dann Rumble verloren, Mania verloren, WrestleMania Backlash verloren, jetzt wird er hier wieder verlieren. Ist natürlich schade, weil Mann, Rollins ist ein echt guter. Und Das ist ein bisschen doof. Und jetzt wird er geopfert für den Cody Rhodes. Aber anscheinend, also wer kennt sich besser damit aus als Seth Rollins? Anscheinend ist gerade hier Cody das Greater Good. Deswegen macht man's. Ja, und das Match wird auch gut, da mache ich mir auch keine Sorgen. Ja, bis jetzt haben die sich jedes Mal gesteigert. Gab zwar auch nur zwei Matches, also gab eine Steigerung. Ich glaube auch hier, dass man da nochmal eine Schippe drauflegen wird. Ich mochte diesen Ansatz bei WrestleMania Backlash, wo man wirklich damit gespielt hat, dass ein Rollins sagt, gut, jetzt habe ich mich vorbereitet, das hat man auch im Match gesehen. Und ich glaube auch hier, dass man dann merkt, ein Rollins wird sich wieder Gedanken gemacht haben, wie kann ich den Käfig einsetzen? Ein Cody, der drauf losbrawlt, sehr emotional, trotzdem nicht dumm ist. Was soll ich? Ich hab da Bock drauf. Das wird gut. Das wird ein gutes Hell in a Cell Match. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
Hey, wenn du mich fragst, Seth Rollins danach direkt zu Judgment Day.
Sowieso.
Wer weiß.
Der aber auch so der dumme Verrückte in der Gruppe ist, der im Hintergrund einfach immer lacht.
Genau.
Die Hyäne von König der Löwen. Das ist dann Rollins.
Genau so. Nein, also ich mache mir hier gar keine Sorgen. Ich rechne auch genau mit dem, was du gesagt hast. Cody wird das Ding hier gewinnen, aber das wird ein hart geführtes Match werden. Und ich glaube auch, dass die beiden verrückt genug sind, um die Stipulation und diesen Cage entsprechend einzusetzen. Vielleicht auch da mögliche Gegenstände, die da zum Einsatz kommen könnten, neben Kendo-Sticks, was garantiert sein wird, genauso wie irgendwelche Schläge mit dem Gürtel. Ich rechne auch mit sowas wie Handschellen zum Beispiel oder Stühle, Tische. Ich weiß nicht, ob man eventuell sogar eine Leiter hier irgendwie mit in das Geschehen mit einbinden wird, weil ich sehe vor meinem inneren Auge Cody, der wahlweise von einer Leiter auf irgendwas im Ring drauf springt oder der vom Käfig draußen auf das Announce-Table kracht. Also
wäre schon geil.
Ich glaube, dass die beiden hier verrückt genug sind, um sich da ordentlich was zu geben. Und vor allem, das haben wir ja auch schon im letzten Match gesehen, die wollen uns was anderes bieten. Wir haben dieses Indie-Match fast gehabt bei WrestleMania, was ein bisschen überladen gewesen ist, was manche auch so ein bisschen kritisiert haben. Dann haben wir dieses wirklich technisch tolle Match bei WrestleMania Backlash, was viel auf Kontern und so basiert hat und wirklich technisches Wrestling hervorgehoben hat. Und ich glaube, dass die beiden jetzt hier wirklich in die richtig harte Schiene gehen werden und sich da ordentlich malträtieren werden. Einfach, weil es die Stipulation jetzt hergibt und weil die beiden auch da nicht nur verrückt sind, sondern ich glaube, die wissen auch eben um die Verantwortung im Sinne von, ja, Hell in a Cell ist eben so ein kleinerer PLE. Wir haben diesmal nicht die ganz großen Namen. Wir müssen jetzt hier abliefern, damit auch die Leute noch über uns sprechen, wenn die Show vorbei ist und nicht einfach nur gesagt wird, war halt Hell in a Cell, ne? Interessiert halt niemanden. Deswegen, wir haben auch bei Rollins auch gesehen, was der für teils geile Hell in a Cell Matches abliefern kann, ne? Also nicht gegen den Fiend, aber gegen andere.
Ja, also ich habe übrigens auch keine Lust, dass es dann, also da ist dann so dieser, der Blutwille in mir, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf diesen langweiligen Bump, dass sie sich dann beide so auf der halben Höhe vom Käfig prügeln draußen und dann wieder so simultan auf den Käfig fallen, so wie bei Rollins und Ambrose. Ich habe schon Bock auf was Geileres dann auch, ne? Also ich will einen Brawl auf dem Käfig oder sowas haben, irgendwas, jetzt hast du auch die Erwartung in mir geweckt. So, wenn die jetzt nur im Käfig bleiben, bin ich richtig sauer und schreibe richtig wütende Kommentare ins Forum.
Ich rechne hier auf jeden Fall mit einem Match, was an die 30 Minuten gehen wird.
Ja, also, gehe ich auch so 25, 30 Minuten, ja.
Wir erinnern uns an Crown Jewel im letzten Jahr mit dem Match zwischen Edge und Seth Rollins. Also das ist jetzt in relativ kurzer Zeit das zweite Hell in a Cell Match, was Rollins hier bestreitet. Und das Match damals ging auch, glaube ich, auch knapp 28, 29 Minuten oder so. Und das war ja richtig geil. Und ja, Cody ist halt auch echt ein guter Storyteller und das werden die beiden hier, die werden das abreißen. Und ich denke, das wird ein Match sein, was uns alle abholen wird und was richtig stark sein wird. Aber auch da, wir haben es schon angesprochen, ich rechne auch damit, dass Cody das Ding hier am Ende gewinnen wird.
Ja.
Du auch?
Ja, ganz klar.
Ja, schon ein bisschen schade für den Herrn Rollins. Aber wie gesagt, Judgment Day hat garantiert noch einen Platz für ihn frei. Kann dann da wieder aufgebaut werden. Naja, wir werden sehen. Kai, jetzt sind wir hier am Ende quasi unseres Rundowns angelangt. Ein bisschen kürzer diesmal als sonst. Ist dein Hype-Level jetzt ein bisschen gestiegen? Also ich muss sagen, auf das Hell in a Cell Match habe ich jetzt richtig Bock.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe auf das Hell in a Cell Match Bock. Und ich bin auch gespannt auf Judgment Day gegen unsere Jungs vom Club.
Und Club, Damen. Alles vom Club.
Ja, genau. Also da bin ich gespannt drauf. Und also ich glaube, es wird so sein wie immer, dass wir dann sagen, ja, Show war gut, konnte man gut gucken. Aufbau bei manchen Matches so lala, hatte zwar alles eine Storyline, manches besser, manches schlechter. Trailer haben genervt. Ungefähr so. Aber die haben jetzt ja trotzdem schon in den letzten Live-Events diese Streak, dass man sagt, Matches machen eigentlich alle großteils Spaß.
Ja. Ich rechne hier mit so einer Bananenwertung, um die zu prognostizieren. Irgendwas zwischen 4 und 5,5.
Ja, ich hätte sogar schon mich so auf 5,5 festgelegt.
Jetzt schon, vorab.
Ja.
Okay.
Vor ist schon in Stein gemeißelt.
Okay, da wird auch gar nicht mehr drüber diskutiert.
Nee, WWE hat da so Geld überwiesen. Ich habe gesagt, eine 5 mache ich klar.
Lässt deine Wertung schon kaufen, ja.
Ey, ganz ehrlich. So, Headlock wirft nicht genug ab. Ich muss meine Integrität verkaufen.
Ey, Kai, endlich bist du ein echter Journalist geworden. Ja,
genau. Vom Besten gelernt.
Genau. Genau das. Ja, und wir werden dann auch natürlich in der kommenden Woche hier noch die Review zu Hell in a Cell machen. Kai, du und ich, wir werden auch noch die Review zu NXT in Your House machen. Die gibt's dann Ende kommender Woche auch bei Patreon und bei Steady dann zu hören. Und ansonsten, auch noch jede Menge Stuff, die ihr da natürlich bekommt. Und Kai, auch wieder ein vollgepacktes Wrestling-Wochenende, ne?
Ja, also es ist wieder ordentlich Action drin, ne? Also generell jetzt auch die letzten Wochen, also beziehungsweise wie du schon gesagt hast, jetzt alle 2-3 Wochen ist was los, ne?
Ich habe nur, kleiner Insider hier, ich habe letztens die Themenplanung angefangen für die kommenden Wochen und Monate und habe dann geschaut und habe nur gesehen so, oh nein, Forbidden Door und Money in the Bank sind quasi so ähnlich wie jetzt Hell in a Cell und Double or Nothing. Und so, oh, dann haben wir wieder Reviews und Previews und dann für euch natürlich super geil. Und für uns ist das manchmal aber auch wirklich ein Jonglageakt, das alles so hintereinander zu bekommen, um das alles zeitnah zu veröffentlichen. Also wir haben ja auch gemerkt, am Montag, die Aufnahme war schon eine Tagesaufgabe wirklich von AEW Double or Nothing. Deswegen, ja, geile Wochen, viel Wrestling und ich hoffe, ihr genießt das auch und habt auch einfach Spaß dran und genießt das einfach, was da gezeigt wird. Und ja, Kai, letzte Worte für den Preview-Podcast hier.
Ich freue mich auf eine Show, die nicht 4,5 Stunden geht.
Ja, das auch. Und wie gesagt, Hell in a Cell Match, da habe ich auch Bock drauf. Und mal schauen, ob eventuell bei SmackDown noch das eine oder andere Match dazu kommt. Wir werden natürlich dann alles komplett hier in der Review besprechen. Und am Samstag, beziehungsweise Sonntag natürlich, Samstag gibt es das Match of the Week hier bei uns. Und am Sonntag haben wir natürlich auch noch den Wochenend-Podcast vor der Brust und da steht dann auch AEW im Fokus und wir wollen so ein bisschen einen kleinen Abriss machen, wo AEW denn aktuell steht, weil zuletzt gab es ja auch durchaus eine gewisse Kritik, die man vielleicht in den ersten Jahren noch nicht so kannte. Die MJF-Situation spielt da eben mit rein, da wollen wir drüber sprechen heute, ein bisschen einen aktuellen Status Quo ermitteln von AEW und das wird dann das Wochenendthema sein, da sind der Kai, der David und ich zugegen. Freut euch darauf. Sonntag um 12 Uhr bei allen Podcatchern eures Vertrauens auf Spotify und so weiter und so fort. Und natürlich auch bei YouTube. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.